Ich möchte, dass ihr alle jemanden kennenlernt. Genau, ja, jetzt habe ich auch angeschaut. Das ist die Familie Meier. Da haben wir einmal den Vater Peter, die Mutter Ingrid und dann die zwei Zwillingssöhne. Das ist Kai und das ist Lukas. So, und diese Familie besitzt zwei erfolgreiche Unternehmen und dementsprechend auch ein recht großes Vermögen. Und obwohl die beiden Söhne, Kai und Lukas, Zwillinge sind, ist doch der Kai einige Minuten früher zur Welt gekommen. So, und das war für den Vater Grund genug zu entscheiden, dass der Kai die größere Hälfte des ganzen Erbes bekommen sollte und dementsprechend auch die Unternehmen weiterhin leiten sollte, wenn er einmal pensioniert ist. Der Lukas hingegen ist davon gar nicht überzeugt, ihm gefällt es gar nicht. Sein Leben lang war er immer diese Nummer zwei, obwohl sie ja Zwillinge waren. Musste er sich irgendwie immer einen Weg durchbannen und dafür streiten, dass er auch an Wichtigkeit gewinnt in der Familie. Und dann denkt er sich eines Tages so, ich habe eine Idee. Ich werde die Dokumente, in denen mein Vater das schon aufgeschrieben hat, dass der Kai mehr erben soll als ich, ein wenig manipulieren, schafft es auch sogar, ändert seinen Namen mit dem Namen von seinem Bruder und bevor die ganze Familie es bemerkt oder der Betrug aufliegt, ist es bereits zu spät, die Dokumente sind rechtskräftig und natürlich Kai ist außer sich vor Wut. So, der Lukas muss sein Haus verlassen, er kann nicht mehr drin leben, es herrscht eine zu düstere und eine zu starke Atmosphäre und er verlässt sein Haus, seine Familie und muss sich etwas Neues anschaffen. So, und wenn ich euch jetzt fragen würde, wer ist aus dieser Familie der Dumme gewesen, dann würden wir eigentlich ganz klar sagen, natürlich der Lukas. Der hat ja diese komische Entscheidung getroffen, mal so rechte Dokumente, also Dokumente einfach zu manipulieren, seinen Namen reinzutippen und so weiter. Und wie sich einige vielleicht schon vorstellen können, haben wir so eine ähnliche Geschichte auch in der Bibel. Da waren nämlich auch zwei Brüder, die sich gar nicht leiden konnten, die unterschiedlich wie Tag und Nacht waren, die beide bevorzugt wurden von dem Vater bzw. der Mutter, die sich sogar schon im Bauch ihrer Mutter stritten. Und diese beiden Brüder sind Esau und Jakob. Die beiden, also während der eine, Esau, der ältere Bruder, der so ein paar Sekunden, Minuten früher gekommen ist, seine ganze Zukunft praktisch schon ausgeplant hatte, weil er der Erstgeborene war. Dementsprechend bekam er das Erstgeburtsrecht und auch den Erstgeburtssegen. Musste Jakob sich seinen Weg selbst bannen. Er musste selbst dafür kämpfen, dass er zu etwas kam. Und er musste kreativ werden. Und tatsächlich, Jakob wurde kreativ. So, zuerst nutzt er Esaus Müdigkeit aus eines Tages, macht für ihn ein Gericht und denkt sich so, ich werde dem Esau fragen, ob er dieses Gericht gegen sein Erstgeburtsrecht tauschen will. Der Esau, so fokussiert auf das Materielle und seinen Hunger, macht es natürlich, verschenkt sein Erstgeburtsrecht und dann später wird Jakob sogar noch dreister. Er betrügt seinen Vater und auch seinen Bruder, indem er ihn sogar diesen Erstgeburtssegen wegklaut, vor der Nase seines Bruders. Er zieht sich die Sachen an, weil ja sein Vater Isaac schon fast blind ist, zieht sich die Sachen, die Klamotten von Esau an, bedeckt sich sogar noch so mit Ziegenböcklein-Haaren, damit er auch so behaart ist wie sein Bruder, weil Esau bedeutet der Behaarte, und stiehlt diesen Erstgeburtssegen vor Esau weg. Nun ist er der Gesegnete, nicht mehr Esau. Denn das Erstgeburtsrecht und der Erstgeburtssegen machten Jakob demnach nicht nur zum Inhaber der Güter von seinem Vater, und dies waren viele, sondern auch zum Gesegneten des Herrn. Und dies bedeutet, dass Gott den Gesegneten mit materiellem Wohlstand beschenkt, Herrschaft über seine Feinde schenkt und vor allem, er ist nun der Segensträger und Segensüberbringer an die nächste Generation. Und das ist etwas äußerst Wichtiges. Und dies alles nimmt Jakob Esau so durch betrügerische Machenschaften einfach weg. Wen wundert es dann, dass Esau das hier denkt? Die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Ich bin mir sicher, dass alle diejenigen, die hier Geschwister haben unter uns, so ein bisschen diese Emotion von Esau nachvollziehen können. Ungerechtes Behandeln zwischen Geschwistern kann tierisch aufregen, kann tierische Wut in uns auslösen. Und meistens ist die einzige Antwort, die wir darauf haben, wenn wir die ungerecht Behandelten sind: Ich werde dir es noch zeigen. Wir wollen mit einem größeren Unrecht antworten. Jakob flieht also von zu Hause weg. Hier unten war sein Zuhause in Beersheba. Er fliegt bis hier oben. Padan Aram, eine Wüste, wo sein Onkel Laban wohnt. Das war übrigens die Idee seiner Mutter. Flieh zu deinem Onkel. Er flieht in das Haus Labans, weit ab von der Gegenwart seines Bruders. Jedoch hören die Herausforderungen hier nicht auf, sondern sie gehen nur noch weiter und schlimmer sogar. Er hat sich dann in diese Frau verliebt, in die Tochter von Laban, in die Rahel, und verspricht seinem Onkel: Ich werde 7 Jahre lang für dich arbeiten, wenn du mir dafür deine Tochter gibst, Rahel. Und er sagt nur, der Laban sagt nur: Ja, es ist besser, ich gebe dir die Frau als irgendeiner anderen Person. Die 7 Jahre sind vorbei, die Hochzeit ist gelaufen. Nach der Hochzeitsnacht oder der Hochzeitsfeier, die so eine Woche meistens dauerte, bemerkt Jakob mit einmal: Dies ist gar nicht Rahel, dies ist ja ihre Schwester. Dies ist ja die Frau, die keiner wollte, die Lea, die nicht so schöne. Er regt sich dann bei seinem Onkel auf und dieser sagt: Wenn du weiter die 7 Jahre arbeitest, kriegst du dann die Rahel. Weil bei uns ist es nicht Sitte, dass zuerst die jüngere Frau, die jüngere Schwester verheiratet wird und danach die ältere. So, das macht Laban, arbeitet weitere 7 Jahre in dieser großen Hitze des Tages und der Kälte der Nacht und natürlich immer wieder mit dem ungerechten Behandeln seines Onkels. Und dann sind diese 14 Jahre vorbei und er denkt sich: Jetzt werde ich meinem Onkel antworten. Und dann vergehen weitere 6 Jahre, in denen er noch bei seinem Onkel wohnt und arbeitet. Und in diesen weiteren 6 Jahren schafft er sich Eigenkapital an. Nämlich sondert er sich die besten Schafe seines Onkels heraus und macht sich da so ein gutes Eigenkapital. Und irgendwann kommt die Stimme Gottes zu ihm und sagt ihm: Kehr nach Hause zurück. Und da trifft er die Entscheidung. Hier sprach der Herr zu Jakob: Geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deinen Verwandten. Ich stehe dir bei. So, dann trifft er die Entscheidung: Gut, dann kehre ich nach Hause zurück. Ich habe genug von diesem Theater, mit einigen Umständen mit seinem Onkel und einigen Herausforderungen mit Laban, denn er zieht ihn noch hinterher und will ihn noch zurückholen und ist böse, dass er einfach so abgehauen ist. Können Sie das Problem dann irgendwie lösen? Doch wie es bei jeder Heimkehr in alte Muster, in alte bekannte Muster so ist, wird diese Rückkehr auch meist von einer gewissen Angst auf den bevorstehenden, liegen gebliebenen Alltag begleitet. Davor, was man ungeregelt liegen gelassen hat, während man fort war. Also bei all den Urlaubern, die, denke ich, unter uns so unterwegs sind, ist es zum Beispiel der letzte Abwasch, der nicht mehr gemacht wurde, bevor man weggefahren ist, oder so einige stinkende Wäsche, die noch im Wäschekorb liegt, die noch darauf wartet, gewaschen zu werden. So, bei Jakob war es ein bisschen mehr als das. Nicht nur ungewaschene Teller oder ungewaschene Kleider, sondern ungeklärte Beziehungen, sprich eine ungeklärte Vergangenheit. Somit sieht Jakob sich gezwungen, seine dunkle Vergangenheit zu konfrontieren. Um Esau herum ist nun kein Weg mehr. Es muss zu dieser Konfrontation kommen. Und weil er das schon weiß, bereitet er sich vor. Er schickt Boten voraus zu Esau und sagt: Jo Esau, dein Bruder kommt zurück. So, nur damit du es weißt, ja, mach langsam, nicht zu stürmisch reagieren. Schickt auch einige Geschenke mit, nur so 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 Kamele mit Füllen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselshengste. Ein kleines Geschenk, denn er dachte sich dabei, ich will Esaus Angesicht günstig stimmen und mit dem Geschenk, das vor mir hergeht, vielleicht wird er mir gnädig sein. Die Boten Jakobs berichten Esau dies und Esaus Entscheidung ist, er marschiert ihn prompt mit 400 Mann entgegen. Und damit einmal realisiert der Jakob, hier verliere ich die Kontrolle. Hier passiert etwas, wo ich nicht mehr alles so drehen kann, dass es zu meinem Guten kommt. Und er fürchtet sich wirklich sehr. Und das können wir besonders lesen in dem ganzen Kapitel 32 von 1. Mose, diese ganze Vorbereitung vor der Begegnung mit Esau schön beschrieben. Denn Jakob hatte eine Riesenangst. Er verliert die Kontrolle. Und wie es so oft bei uns Menschen der Fall ist, wenn wir die Kontrolle verlieren, bricht ein Riesenchaos aus in uns drin. Und anschließend sagt die Bibel Folgendes. Ich bin in 1. Mose 32, Vers 25. Da steht es, Jakob aber blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Mit Angst erfüllt steht Jakob nun an diesem Fluss, wo er seine ganze Familie schon durchgeführt hat, sein Hab und Gut, und er ist allein geblieben. Und dann kommt er mit einmal dieser Mann in der Dunkelheit, das war nämlich nachts, dann kommt da dieser Mann und greift ihn an und das ist nicht nur so ein Schubser, geh mir aus dem Weg, nein, der ringt wirklich mit ihm und Ringen ist ja so eine Kampfart, die ist sehr kontaktreich und so mit fast Umarmungen könnte man sagen und mit Hebelgriffen versucht man den Menschen so auf den Boden zu zwingen und Jakob verteidigt sich, das ist sein erster Reflex, was macht der Typ hier? Und ab diesem Vers, Vers 25 bis hin zu Vers 32, bis wo wir heute gehen werden, müssen wir diese Geschichte diese Geschichte in doppelter Perspektive betrachten. Zum einen beschreibt diese Geschichte oder dieser Kampf, diesen äußerlichen Kampf, den Jakob hatte mit diesem Mann. Und zum anderen beschreibt dieser Kampf, dieses Ringen mit dem Mann, dieses innerliche Ringen mit Gott und mit Gott. Das innerliche Ringen Jakobs mit Gott und mit seinen Ängsten und was wird Esau mir machen und so weiter. Und diese fehlende Perspektive auf die Zukunft. Und das war ein heftiges Ringen, denn der Mann bemerkte mit einmal, ich kann Jakob nicht bezwingen. Und da rührte er ihm die Hüfte an und das Hüftgelenk von Jakob verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Interessant ist, dass wenn wir in das Hebräische schauen und dieses Wort analysieren, rührte oder berühren, dann ist es nicht nur so eine Übersetzung, die ein bisschen fehlübersetzt wurde, sondern Hebräisch meint es wirklich, er berührte nur. Es war kein Schlag, es werden nicht mehrere Schläge, es war kein Hieb, es war eine simple Berührung. Und da wird Jakob klar, oder da kann uns klar werden, dass der geheimnisvolle Mann schon übernatürliche Kräfte gehabt haben musste. Denn es zeigt diese komplette Überlegenheit gegenüber Jakob. Aber was hat dieser Kampf nun eigentlich wirklich auf sich? Das ist doch die eigentliche Frage. Der Text sagt nichts Eindeutiges. Aber wir können herausverstehen, dass Jakob konfrontiert wird. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Soll heißen, der Kampf ist ein Bild für die Konfrontation Gottes. In dieser Szene konfrontiert Gott ihn mit seiner Vergangenheit. Jakob hat zwar diesen göttlichen Segen bekommen, doch er ist und bleibt immer noch ein schuldiger Mensch. Er hat ja ganz viele Jahre mit diesem betrügerischen Lebensprinzip gelebt. Gott konfrontiert schuldige Menschen. Und solche Art von Konfrontation musste zum Beispiel auch der König David erleben, als er diesen Ehebruch mit der Bathseba begangen hat. Da konfrontiert ihn der Prophet Nathan auch. Denn das ist, was Gott macht. Er konfrontiert uns Menschen mit unserer Vergangenheit. Er weist uns hin auf unsere Fehler, die wir begangen haben. Und dann hadert er mit uns. Dann beginnt dieses Ringen zwischen Gott und zwischen Mensch. Und solche Kämpfe wollen wir als Menschen meistens aus dem Weg gehen. Denn diese Kämpfe sie wühlen dieses Vergessene, was wir schon abgeschoben haben, wieder auf. Dies noch nicht ganz verarbeitete. Und diese Wunden, die wir dachten, dass sie so mehr oder weniger geheilt waren, die werden wieder ein bisschen aufgemacht. damit es eine richtige Heilung geben kann. Und über Tage und über Wochen und über Monate und Jahre versuchen wir, dieser Konfrontation zu entfliehen. Doch der Tag, an dem alles ans Licht kommen wird, der wird kommen. Und vor einigen Jahren hatte ich einen ähnlichen Kampf mit Gott. Denn da musste ich mich der Realität stellen und zugeben und einfach sagen, ja, ich bin pornografiesüchtig. Und abgesehen, dass dieses Freiwerden von dieser Sucht recht unrealistisch erscheint, muss man sich selbst erstmal klar werden oder klar machen, du bist süchtig. Und erst dann kann dieser Kampf, erst dann kann dieses Ringen mit Gott wirklich stattfinden, wirklich beginnen. Und dann kommt es zu diesen typischen Sätzen, nein Gott, lass mich, ich krieg das schon selbst hin. Es wird schon. Oder heute ist das letzte Mal, nur noch diese Woche und dann weg damit. Und dies ist das Hadern mit Gott. Und es ist ein wirklicher Kampf. Ein Kampf zwischen meiner menschlichen Ehre und zwischen meinem Stolz und zwischen Gottes Armen, die versuchen, mich wieder zurückzuziehen. Ich denke, wir alle verstehen, worauf ich hinaus will. Gott konfrontiert uns mit unserer Schuld beziehungsweise mit unserer ungeregelten Vergangenheit, weil er uns wieder zu sich zurückziehen will. Anders als wir sieht er, was dieser Stolz und dieser Hochmut und dieses Vertrauen in uns selbst in uns ein Negatives anrichtet. Jakob scheint dies schnell zu erkennen, dass hier nicht irgendein Mann mit ihm ringt, sondern dass es ein von Gott Gesandter sein musste. Und dann kommt es in Vers 27 zu folgendem. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Jakob klammerte sich an ihm. Wir rufen uns in Erinnerung, er hatte gerade eine Berührung an die Hüfte bekommen, welche seine Hüfte ausgerenkt hat. Und ich weiß nicht, ob hier jemand schon ist, der mal eine ausgerenkte Hüfte gehabt hat, aber es müssen übelste Schmerzen gewesen sein. So eine Schmerzen, die ihn nicht mehr stehen ließen, sondern die sich ihn so anhängen ließen an etwas. Und das Nächste oder der Nächste, der hier war, das war dieser Mann. Und er hängte sich so an ihm dran. Und er klammerte sich an ihm. Denn dieser Schmerz war so unerträglich. Und es muss eine sehr intime Szene gewesen sein. Und eine heftige Szene gewesen sein, wo dieser Mensch sich an diesen Mann dann klammert. Und mit einmal merkt, ich kann nicht. Es ist unmöglich. Und hier ist es, wo der Charakter von Jakob gedemütigt werden musste. Denn erst dann wurde ihm der wahre und größte Segen zuteil. Erst als Gedemütigter konnte er Esau, seinem Bruder, gegenüberstehen. Der wahre Segen und somit der wahre Sieg kommt in seiner größten Niederlage. Und für uns können wir es so sagen, in der Demütigung und in diesem Herrschaftswechsel in uns drinnen erlebt der fleischliche Mensch seine größte Niederlage, der geistliche Mensch hingegen seinen größten Sieg. Gottes Konfrontation führt zu einem Kontrollverlust. Jakob hatte alles versucht zu kontrollieren. Die Geschenke zu Esau, diese Anschaffen vom Eigenkapital bei seinem Vater, die Flucht zu seinem Onkel eigentlich und so weiter. Die Boten, die er Esau vorausschickte. Doch mit einmal muss er merken, es hat alles nichts gebracht. Zuletzt muss er loslassen. Und dieses Loslassen geschieht dann, als er sich an jemanden anklammert, nämlich den geheimen Mann. Wir können noch so viel versuchen zu kontrollieren. Aber irgendwann wird dieser Punkt kommen, an dem wir verstehen müssen, ich kann nicht ohne ihn. Ich kann nicht ohne Christus. Und dieser Kontrollverlust oder diese Kontrollübergabe ist so wichtig, damit Jesus frei in uns wirken kann. Denn wer bin ich denn ohne ihn? Wo würde ich denn sein ohne meinen Herrn Jesus? Jesus, ich lass dich nicht los. Und dann drückt sich dies oft in so einem beharrlichen Gebet aus. In einem Gebet, das immer und immer wieder gesprochen wird. in denen wir immer und immer wieder dieselben Sachen vor Jesus bringen. Und das ist dieses Anhängen. Dieses Anhängen und Sagen, dieses Anhängen im Gebet und Sagen, immer wieder dieselben Sachen vor ihm bringen und ihn flehen und ihn bitten und mit Ausdauer beten. Erst als gedemütigte Menschen, die sich ihren Sünden bewusst sind, ihren Imperfektionen, ihren Süchten, ihren falschen Sehnsüchten, erst dann können wir den Segen der Gnade und Vergebung Gottes erlangen. Wir klammern uns an Jesus. Und Jakob ließ nicht los. Er klammerte sich fest und nun kommt das Entscheidende. Der Mann fragte ihn, was ist dein Name? Eine recht unerwartete Reaktion. Er fragt nach seinem Namen. Und dann antwortet Jakob ihn, Jakob. Ganz genau, das war er doch. Jakob, was auf Hebräisch bedeutet der Betrüger oder der Fersenhalter, der Hinterlistige, der die Unruhe in dieser Familie gestiftet hat, der seinen Vater betrogen hat, der Segensklauer, das war er doch. Dieser Mann war er. Jakob war nicht nur sein Name, sondern Jakob beschrieb auch seinen ganzen Charakter. Und das war typisch für damalige Zeiten, dass der Name viel mehr bedeutete als zum Beispiel für mich Lars. Es ist sonst weiter keine Bedeutung. Natürlich hat der Name eine Bedeutung, aber nicht, dass alle Menschen diese Bedeutung wissen. Aber in damaliger Zeit hatten Namen eine sehr, sehr viel tiefere Bedeutung, die sehr tief in die Person hineinging. Und damit, dass er seinen Namen aussprach, hatte er praktisch eine ganze Vergangenheit vor sich. Jakob, der Betrüger, seinen Vater betrogen, seinen Onkel betrogen, seinen Bruder betrogen. Er musste seine Vergangenheit beim Namen nennen, wortwörtlich. Jakob, der Betrüger. Ich bin mir sicher, ganz sicher sah er sich selbst auch so. In diesem Zusammenhang. Jakob als der Betrüger. Sehen wir uns nicht auch mittlerweile im Zusammenhang mit der Sünde, die uns schon so seit langer Zeit plagt? Denn eines ist ganz klar, dass Sünde, die wir nicht bekennen, Sünde, die tief in uns drin ist, verunsichert uns in unserer Identität als Kinder Gottes. Und aus dem Grund fühlen wir uns ja auch so unwürdig und man könnte sagen schmutzig, vor Christus zu kommen und seine bedingungslose Liebe zu akzeptieren. Aber jetzt kommt das Schöne. Denn in Vers 29 sagt der Mann, da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Mensch gekämpft und du hast gewonnen. Hier bekommt Jakob nun diesen neuen Segen. Den Segen, den nur Gott geben kann. Jetzt soll er nicht mehr für das bekannt sein, was er einmal war, als Jakob der Betrüger. Nein, jetzt bekommt er diesen neuen Namen. Eine neue Identität. Und diese Identität drückt sich wieder in einem Namen aus, nämlich Israel. Gott kämpft. Denn ab hier gilt Folgendes. Gott siegt in Jakob und daher siegt Jakob in der Welt und zieht sie hinein in das Heil Gottes, in dem er selbst zur Ruhe gekommen ist. Jakobs Identität wurde systematisch verändert. Während er vorher so selbsträchend durch die Welt ging, wurde sein Stolz nun unterdrückt, denn jetzt dürfte er als ein neuer, gedemütigter Mann in die Welt hinausgehen. Es ist ein neuer Anfang für ihn als Mensch. Es ist die Folge, nachdem Gott ihn gedemütigt hat. Denn der Mensch muss von Gott gedemütigt oder überwunden werden. Gott möchte noch heutzutage seine Kinder überwinden, nämlich ihre ungeklärte Vergangenheit ans Licht bringen. Aber hier liegt es an uns. Nennen wir unsere Vergangenheit beim Namen? Und in solchem Kampf mit Gott hilft es oft, diese Lasten einfach verbal auszudrücken und sie beim Namen zu nennen. Zum Beispiel, ja, ich schaue Pornografie. Ja, meine Blicke schweifen unmoralisch umher. Ja, meine Gedanken scheinen nur noch auf eins aus zu sein und immer wieder tappe ich mich bei diesen sexuellen Gedanken etc. Es können auch andere Sachen sein. Und so kommt langsam zu Vorschein, was so tief in unserem Herzen drin ist. Aber sobald das Licht Gottes hier hineindringt, kann es auch wirklich Veränderung wirken. Denn Jakob blieb nicht der Betrüger. Und Gott erhob sein Angesicht und lenkte Jakobs Fokus auf ihn. Seine Identität war plötzlich nicht mehr geprägt von Sünde, sondern nun war sie geprägt von Gott. Und das ist essentiell für uns Menschen, denn Satan klagt uns an mit unserer Schuld, damit wir uns unwürdig vor Gott fühlen und uns von ihm entfernen. Aber Gott konfrontiert uns mit unserer Schuld, damit wir sie bekennen, damit wir Mut fassen, sie zu bekennen. So kann Gott in uns Veränderung wirken und unsere Perspektive auf ihn lenken, denn wir sind ja seine Kinder. Vers 31 sagt Jakob dann: Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Schon dort, wo Jakob diesen Traum hatte, als er auf der Flucht zu seinem Onkel war, hat er diesen Traum mit der Himmelsleiter, und den Ort nannte er Bethel, Haus Gottes. Und jetzt bekommt dieser Ort am Jabok, am Fluss, den Namen Peniel. Und Peniel leitet sich von Peniel ab, was so viel heißt wie Angesicht Gottes. Denn Jakob hatte seinen Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen und er wurde dabei nicht vernichtet. Denn diese Begegnung hinterließ deutliche Spuren in ihm. Spuren der Veränderung, Spuren der Segnung. Nicht unbedingt Segnung in materieller Form, aber Segnung in persönlicher, innerlicher und geistlicher Form, die Veränderung gebracht hat. Und ich frage, wo ist dein Peniel? Wo ist mein Peniel? Wo ist dieser Ort oder dieses Andenken an diese tiefe, verändernde Gottesbegegnung, die wir hatten? Denn das Gedenken an die vergangenen Taten Gottes ist eine Stütze für unseren gegenwärtigen Glauben. Und das hat auch mal dieser berühmte Theologe gesagt, Spurgeon. Er sagt Folgendes: Vergiss nicht, was dein Gott für dich getan hat. Wende die Gedankenblätter seiner Wohltaten um und schaue zurück in die vergangenen Tage. Ist auch jetzt alles dunkel, so zünde doch die Lampen der Vergangenheit an. Es muss ja nicht zwangsläufig ein Ort sein. Es kann auch ein Zeitpunkt sein, was uns auch daran erinnert. Für mich persönlich ist es der 6. Dezember 2021. An dem Tag, wo ich zum letzten Mal Pornografie konsumiert habe. Dieser Kampf mit Gott hat in mir Spuren hinterlassen. Spuren der Demütigung, Spuren der Wiederherstellung, aber auch vor allem Spuren der Identitätsveränderung. Und zu guter Letzt ging Jakob die Sonne auf, als er an Peniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Jakob war erschöpft vom Kampf und jedoch erfüllt mit diesem Frieden von der Segnung Gottes. Nun ging ihm die Sonne auf. So interessant, wie es hier steht. Denn nicht nur an jedem Tag ging die Sonne auf, sondern auch an seinem Herzen. In seinem Innersten ging ein neues Licht auf. Ein neuer Tag brach heran. Ein Tag, der wortwörtlich, und das lesen wir dann in Kapitel 33, Versöhnung und Veränderung unter Tränen und Weinen mit sich bringen würde. Denn diese beiden Brüder kamen zueinander, fielen sich in die Arme und versöhnten sich. Dies wirkt sich auch in Jakobs Verhalten aus. Denn mit einmal stand er nicht mehr ängstlich und in so einer Verteidigungsposition stehender Mann vor seinem Bruder, sondern er stand als gedemütigter und überwundener Mann Gottes da. Und das ist das Evangelium, mitten am Anfang des Alten Testamentes. Christi Erlösungswerk des Evangeliums in der ganzen Schrift zu sehen. Jakob lernt hier an Peniel, dass er sich nicht selbst retten kann, dass er nicht selbst überall diese Kontrolle halten kann. Und so auch wir nicht. Christus ist essentiell und der einzige Weg zur wahren Veränderung. Christus, könnten wir sagen, ist unser Israel, unsere Identitätsveränderung, wie es für Jakob war. Jakob erfuhr Veränderung, als er alles losließ. Und ich frage, woran halten wir noch fest, obwohl Gott uns dazu ruft, loszulassen? Loslassen bedeutet, die eigene Kontrolle über alles aufgeben. Loslassen bewirkt aber auch oft Schmerzen. Aber loslassen bedeutet auch ganz sicher eine tiefe innerliche Veränderung und eine gesegnete Zukunft. Es sind diese intimen Gottesbegegnungen, die im Leben eines Christen sehr markant sind und immer in Erinnerung bleiben werden. Sie sitzen so tief im Herzen wie dieser Ort Peniel im Leben von Jakob. Und nach solch einer Begegnung kann der Gläubige wieder wahrhaftig ein Segen für sein Umfeld sein. Und das sehen wir auch bei Jakob. Nach dieser Begegnung konnte er wirklich ein Segen für seinen Bruder sein. Sie versöhnten sich und standen sich mit reinem Herzen gegenüber. Gott zerbricht uns, und damit können wir bleiben. Gott zerbricht uns nicht, um uns zu verwerfen, sondern um uns zu Menschen zu machen, die sich nicht auf sich selbst verlassen, sondern auf Gott. Ich möchte noch mit uns zusammen beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, ich danke dir, dass du für uns dieses Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hast, dass diese Liebe von dir so groß zu uns Menschen war. Und dieses ganze Evangelium, diesen Heilsplan, den du mit uns Menschen vorhast, den lesen wir, können wir von Anfang an deiner Schrift lesen. Ich danke dir dafür, dass du so eine große Gnade mit uns hast. Herr, so oft sind unsere Herzen so voll Stolz und so voll Selbstkontrolle und Selbstsicherheit, Herr, dass wir nicht glauben, dass wir dich brauchen. Wir haben so viel, wir besitzen so viel, dass wir glauben, wir kommen ohne dich zurecht. Und dann kommt irgendwann die Situation, in denen wir wirklich merken müssen, boah, ich brauche dich doch, Gott. Herr, demütige unsere Herzen. Überwinde uns Menschen, unseren Stolz, Vater, damit wir wirklich einen großen Segen für unseren Mitmenschen geben können. Dass wir wirklich diese Veränderung in uns spüren können und andere Menschen in dieses Heil, in diesen Frieden zu dir mit reinziehen können. Gott, darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen.